Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Apropos Tech. Ich kann so viel sagen, das wird eine Zusammenstellung der besten und wichtigsten News der vergangenen ungefähr 10 Tage. Hallo Heiko.
Hi Daniel. Ja, wir haben, glaube ich, als Hauptthema Google. Die hatten ihre Google I.O., also ihre Entwicklermesse quasi. Und das hätte man auch Gemini I.O. nennen können, das ganze Ding. Das ist heute unser Hauptblock. Aber davor geht's um ein anderes I.O. und um OpenAI, also um die Konkurrenz. Das möchte ich mal ganz kurz erläutern. Die Meldung war, glaube ich, jetzt auch, ist auch nagel- oder super, super frisch. Und die Meldung lautet, dass OpenAI die Firma I.O. kauft für 6,5 Milliarden US-Dollar, also durchaus eine Summe natürlich für OpenAI, ein Taschengeld. Aber das ist die Firma von Jony Ive, früherer Apple-Star-Designer, hat so Sachen gemacht wie das iPhone zum Beispiel. Also super, super einflussreicher Designer. Arbeitet schon länger mit OpenAI zusammen. Und die Grundidee ist im Prinzip die Frage, wie bedienen wir oder mit welcher Hardware benutzen wir in Zukunft AI-Tools? So, und da möchte natürlich OpenAI eine eigene Antwort drauf finden. Der Hintergrund, das hat man auch schon oft diskutiert, glaube ich, ist ja das Thema, dass...
Wo findet AI statt? Das ist immer so die Frage. So, wo findet es statt? Okay,
das ist wo findet es statt? Und der Punkt ist ja, dass Apple und Google immer noch die Plattformen, um die es geht, also iOS und Android, kontrollieren und die Hand drauf haben. Da laufen gerade diverse Gerichtsverhandlungen. In der EU wird Apple unter Druck gesetzt. Aber letzten Endes kann Apple entscheiden, diese App ist im App Store und diese App ist nicht im App Store. Ganz zu schweigen von Zugriff auf die Daten auf den Geräten. Und das ist ja von Zuckerberg, um jetzt die Meta-Seite zu sehen, schon seit Jahren das Thema, dass die eine eigene Plattform bauen wollen. Deswegen das ganze Datenbrillenzeug bei Meta. Und jetzt eben bei OpenAI im Prinzip auch die Frage, wir brauchen eine eigene Hardware, auf der der ganze Kram läuft. Und dann nehmen wir halt Jony Ive, der das MacBook gemacht hat und Apple wieder zum Durchstarten gebracht hat. Wir erinnern uns vielleicht noch an die durchsichtigen Computer, die mal eine Zeit lang kurz in waren. Das war quasi der Start, dass Apple wieder durchgestartet ist und natürlich das iPhone. Und jetzt versuchen sie quasi eine eigene Hardware zu bauen, die mehr oder weniger dann OpenAI steuern soll oder nutzbar machen soll letzten Endes.
Also wo ich die Artikel gelesen habe, fand ich das schön illustriert. Die große Idee dahinter ist quasi ein drittes Device zu schaffen, neben dem, du hast dein MacBook oder man hat dein Laptop und man hat sein Handy und jetzt geht es halt um ein drittes Device, was man genauso etabliert. Für mich riecht das danach, dass das ein Umweg ist, um danach dann doch wieder alles ins Handy zu packen.
Das ist ja möglich. Naja, das ist ja ein bisschen das Problem. Es gab vor einem Jahr gab es ein Startup, das hieß Humane AI. Das war so ein Ansteckding, wo du für deine AI quasi. Ist grandios gescheitert, war noch ein bisschen zu früh. Die erste Frage ist ja, was ist der Formfaktor von so einem Ding? Und die Idee, dass du einen Bildschirm in der Hand hast, ist einfach, finde ich, unschlagbar letzten Endes. Die müssen aber natürlich jetzt sagen, das ist nicht der Formfaktor, der ideal ist, weil sonst brauchen wir sie ja nicht. Und das ist das ganze Spiel. Also deswegen nimmt man halt wahrscheinlich jetzt Jony Ive, der bewiesen hat, dass er Sachen von großer Reichweite designen kann. Ich bin skeptisch, ganz ehrlich. Ich glaube, dass, wie gesagt, die Idee, du hast einen Bildschirm in der Hand, der ist verbunden mit dem Internet, einfach, dass das nicht optimierbar ist, letzten Endes. Das ist das Beste, was geht. Die eine Idee sind, du hast die Brille auf und siehst es dadurch. Und die andere Idee kann ja mehr oder weniger nur sein, du steckst es irgendwie an und redest mit dem Ding, hast aber keinen Bildschirm. Mehr Optionen gibt's, glaube ich, tatsächlich nicht.
Umhängen. Und zwar, ich war in, wo ich letztes Jahr im August in San Francisco war, dann habe ich genau gesehen, wie so ein Ding quasi vor meinen Augen erfunden und zerbröselt wurde. Leider kriege ich jetzt spontan nicht alle Namen zusammen, aber kleines Startup hingesetzt in einem Hackathon. Innerhalb dieses Hackathons mit 3D-Drucken ein Device gebaut, was du dir um den Hals hängst, das keinen anderen Zweck hat, als eigentlich die ganze Zeit nur zuzuhören. Und durch das Zuhören, und da kann ich schon vorstellen, dass ein Handy hast du in der Hand oder in der Hosentasche, das ist nicht optimal, um jedes Gespräch zuzuhören, außer du packst es vielleicht auf den Tisch. Kann man sich drüber streiten, ja. Aber die Story ist, dass die das unter einem Namen rausgebracht haben und jemand anders in der gleichen Zeit ein 2 Millionen Funding durchgebracht hat, um sich die Domain zu kaufen mit diesem Namen. Und er ist dann gleich, reingegrätscht. Aber diese Idee, dass ich ein extra Device habe zum Mitlauschen, die ist jetzt auch nicht so neu.
Naja, du sagst jetzt extra Device. Das Ziel von OpenAI kann nicht sein, dass du das neben, dass das in der zweiten Reihe neben deinem iPhone oder Android-Handy ist. Die wollen, dass das erste Ding ist, was du hast. Und gleichzeitig hat es keinen Bildschirm und das ist für mich halt dann irgendwie, das ist dann irgendwie Quatsch. Das andere Thema ist natürlich das ganze Datenschutzding.
Ich habe Gespräche geführt, wo mir danach gesagt wurde, ey, du, ich habe mit aufgezeichnet, soll ich dir die Zusammenfassung schicken?
Das gilt für die Brillen natürlich genauso. Also die Datenbrillen, die haben eine Kamera. Weiß ich nicht, ob das in allen Situationen immer angebracht ist. Und wenn ein Gerät in dir im Alltag alles, was du machst, bei allem helfen soll, muss es alles hören, alles auch, was andere Leute sagen. Also da hängt natürlich sehr, sehr viel dran. Es ist spannend, die haben große Ziele. Sam Altman spricht hier von 100 Millionen Devices, wollen sie am Tag 1 shippen. Das sind die Dimensionen vom iPhone. Halte ich auch für Quatsch. In diesen Größenordnungen, irgendwann nächstes Jahr soll das Ganze kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt natürlich. Wie gesagt, Johnny Ive hat natürlich durchaus bewiesen, dass er wirklich Dinge mit großer Relevanz designen kann. Das iPhone war der Prototyp für alles, was wir heute nutzen. Das kann man nicht anders sagen. Aber wir werden sehen, was da wird. Ich glaube tatsächlich, am Ende ist das der Formfaktor, Bildschirme in der Hand, mit dem Internet verbunden, als erstes Gerät nicht zu schlagen.
Mal gucken. Ich glaube, das andere, was man sieht, ist eben auch durch diese enorme Funding-Summen, die da reingehen, dass die wirklich das Potenzial haben. Also die haben einmal einen Standard gesetzt mit, wie verstehen wir überhaupt ein AI-Modell, ja, wie wir es benutzen. Also da haben sie ein bisschen Vorsprung und sie gehen jetzt in diese neuen Bereiche, wo es immer mehr Eintritt in unseren Alltag findet. Und genau das sieht man ja. Ja, ich glaube, Rechenzentren sind auch schon mit dabei und jetzt Devices. Auf jeden Fall.
Naja, es geht um die Kontrolle, um den letzten Kontakt zu den Personen, wo aktuell, wie gesagt, Apple, die im Thema AI ja absolut ganz an letzter Stelle stehen und Google halt die Hand drauf haben, ganz einfach, und alles kontrollieren können. Wenn die sagen, das widerspricht unseren AGB, dann war es das halt. Und das, wie gesagt, ärgert den Herrn Zuckerberg natürlich schon immer. Deswegen dieses ganze Thema Umbenennung in Meta ist ja im Prinzip darauf zurückzuführen, auf diese Grundidee. Da ging es dann noch mehr um um die VR-Maschinen. Jetzt geht es um VR und AR, aber es geht immer diesen Großkonzernen um den Direktzugang zum Kunden, ohne dass ein anderer Großkonzern die Hand drauf hat. Und das ist natürlich ein großes Thema. Wir haben Netzwerkeffekte ohne Ende am Start. Also ich halte es für sehr, sehr optimistisch. Wir werden aber sehen, was passiert. Und ich denke, dass das nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, irgendwas kommen soll von
ChatGPT. Ich glaube, die ganze Frage, die generelle Frage wird bei AI sein, wie viele Sachen schaffen es da, über welchen Zeitraum? Ja, also ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit der Bank und die haben diese klassischen AI-Wrapper. Ja, also ich baue mir irgendwie was zusammen, was die OpenAI API bedient und kriege dort Sachen hin und her geschmissen und das mir irgendwie anders darstellen. Ja, das ist nicht es ist nur sehr bedingt finanzierungsfähig, weil eben genau, ne, wie wir das auch sagen, wie wir es gleich auch bei Google sehen werden.
Wollte ich gerade sagen, genau. Genau, wir haben Beispiele von Google. Wir können wechseln. Ja. Also das nächste große Thema ist Google I.O., wie gesagt, die große Entwicklermesse. Und da hat Google jetzt einen riesen Schwung an Updates vorgestellt. Darunter auch diverse, die so kleinere Startups obsolet machen. Thema Browserbedienung haben wir ein paar Sachen uns angeschaut, zum Beispiel in der Vergangenheit. Das macht Google selber mit Chrome in einem halben Jahr. Also kannst du alle zusperren quasi. Vielleicht zur Einstimmung, das Wort Gemini fiel 95 Mal bei der Google I.O., das Wort AI 93 Mal, wahrscheinlich das Wort Google nicht ganz so oft. Und noch eine nette Statistik vielleicht, vergangenes Jahr hat Google 9,7 Billionen Token verarbeitet pro Monat, also die Grundeinheit hier bei der AI-Berechnung, dieses Jahr waren es 489 Billionen,
ich finde, also von das reflektiert
10 auf 500.
Das reflektiert sich auch immer darin wieder, was man selber nutzt, ja. Also ich habe mal keine Ahnung, was ich alles bestellt habe an AI-Tools. Alles Mögliche. Ich zahle überall hin, ja. Und dann ist ja immer so die Frage so, was benutzt man zu wie viel Prozent am Tag? Und ich hatte das ja schon ziemlich am Anfang, wo Gemini rauskam mit dieser Deep Research Funktion. Da hat sich das schon so eingebürgert, so dass ich so vom, ja, dass mir die Benutzeroberfläche und alles doch recht gut gefällt und ich damit sehr solide Ergebnisse erziele. Und wenn es darum geht, ab einem gewissen Punkt sich die Frage zu stellen, brauche ich jetzt Manus, brauche ich Lovable, brauche ich solche Tools, wenn die eigentlich voll drin sind? Also selbst in OpenAI mit Codex, du bist nicht draufgekommen, ich habe es einmal testen lassen, überschaubar gut. Aber der Gedanke ist ja genau der gleiche. Du hast jetzt auf einmal in ChatGPT, je nachdem welchen Account du hast, eine Zusatzfunktion Codex und dort kannst du halt programmieren, mindestens schon mal in der Kombination mit deinem GitHub-Dateien, sodass du da wirklich live dran arbeiten und optimieren kannst und neu einspielen kannst. Also für mich ist ganz klar, Lovable und Manus, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die besser sind. Tatsächlich sind sie es wohl auf die Schnelle wohl noch nicht. Sie hauen raus. Das hatten wir auch bei dem einen Google-Tool, wie ist das? Flash? Nee. Ey, bei denen, ich weiß gar nicht, ich will mal eine Liste haben, wie viele Tools gibt's überhaupt? Also wir reden hier von ganzen Softwareprodukten.
Ja, ja.
Aber es ist schon beeindruckend. Also beeindruckend. Du hast mir das Video geschickt dazu und ich hatte das bisher sehr selten. Du hast gesagt, das ist so deren Standard, aber ich war mit der Fragestellung, was können wir hier präsentieren und was sollte man sich mal anschauen und so weiter. Ich bin bis Minute 6 in dem Video gekommen und da war ich schon überladen. Und jetzt haben wir eine Zusammenfassung geschrieben und da waren Sachen drin, mit denen ich mich beschäftigt habe, die sind ja noch nicht mal auf der Liste gewesen. Also es ist die Masse ist, also es ist jetzt ja nicht alles gleich released, es ist ja auch viel angekündigt und so weiter.
Das ist halt der Punkt bei Google, es ist viel Alpha, Beta und der Übergang ist natürlich auch fließend bei so einer Firma zwischen, das ist jetzt live und das kommt erst, ganz zu schweigen davon, wann es dann nach Europa, nach Deutschland kommt. Also es gibt hier mehrere, diverse Stufen, aber wir können ja mal die Liste so ein bisschen zumindest durchgehen, also Gemini 2.5, erstmal als Basis war natürlich das Thema, also das neue Modell als Pro-Modell und Flash ist jetzt Standard, oder? Soweit habe ich es zumindest verstanden.
Ja, ich glaube, es ist auch mittlerweile überall drin.
Also 2.5 Flash, das quasi das etwas sparsamere Modell, ist Standard auch für Gratis-User und Pro, 2.5 Pro, das ist das Modell, was jetzt quasi alles Weitere ermöglicht.
Vielleicht sollte man hier auch nochmal erwähnen, dass viele, die einen Google Business Account haben, vielleicht gar nicht wissen, dass sie für diese AI-Suite und für einen bedeutenden Teil der AI-Tools schon zahlen und Zugang dazu haben. Ja, also im Test- und Probiermodus gibt es ja auch limitierte Sachen. Also ich weiß jetzt nicht, was da wie gerade umsonst ist, aber es ging durchaus auch, zumindest in einer bedingten Anzahl von Abfragen, dieses Thema Deep Research in meinem Account, wo ich auf jeden Fall keines dieser Business-Pakete mit drin habe. Aber man muss sagen, es ist ein super solides Modell und das ist auch eigentlich so mit dieser Neuerung oder ich habe schon gesagt, so, wenn man sich seine persönliche Nutzung anschaut, da muss es Verbesserungen gegeben haben, weil in der letzten Zeit benutze ich weniger die Research und bekomme trotzdem mit dieser 2,5 normalen Variante schon wirklich solide Antworten. Und Programmieren klappt auch. Ja, also.
ja. Also, Gemini 2.5 ist die Basis und dann gibt es Gemini Live. Das ist in der Gemini App quasi die Kamera, die sieht, was du siehst und das verstehen kann, mit dir darüber sprechen kann. Es waren so Beispiele in dem Video nach dem Motto, die Person sagt, ich werde verfolgt und dann sagt Gemini, das ist dein Schatten, als ein blödes Beispiel, aber das setzt natürlich schon sehr, sehr viel Verständnis dessen, was man sieht, voraus. Das ist ja das, was vor 4-5 Wochen, erinnerst du dich vielleicht, bei diesem Forschungsthema von Google vorangekündigt wurde. Jetzt ist es offensichtlich ready und live.
Und auch wenn man sich mal so überlegt, was das ist, ja, das ist ja voll die krasse Surveillance-Software, mal eben auf deinem Handy, die interaktiv auch noch mega auswertet und so weiter. Also auch da, da sieht man auf der einen Seite so die Videos und auf der anderen Seite vermutlich diverse Business-Anwendungen, diverse Sachen, die da im Hintergrund mit der API gemacht werden können. Also durch solche Tools. Was bedeutet so ein Tool für Sicherheitsunternehmen, die eigentlich ihre Subscriptions verkaufen und sagen, ey, macht mal den Kram hier. Also auch da sehe ich, holt sich Google einen riesigen Markt rein, weil dieses Thema, es gucken ja immer weniger Leute auf eine Überwachungskamera. Ist ja logisch, dass du dir da mittels Bildauswertung und jetzt ist man mittlerweile so weit, dass dann sowas wie Fehlalarme und so weiter geringer werden. Also ich sehe da auch eine riesige Verbreitung, sowohl im Spaßfaktor, aber vor allen Dingen im Businessbereich.
Und hier und auch wieder
solche Spiele, die dadurch möglich werden, nur mal so nebenbei. Das
Und der Ausblick halt auch wieder auf einen anderen Formfaktor, weil eigentlich ist das natürlich erst die Killer-App, wenn du das in deiner Smart-Brille hast, die Kamera. Und alle Datenschutzthemen jetzt mal außen vor, ist natürlich dann was anderes, wenn du durch die Gegend läufst und die Kamera sieht, was du siehst, als du musst dein Handy hochhalten und filmen, was du siehst. Also dafür ist das eigentlich natürlich optimiert und gedacht. Oder von mir aus von Umhänge, von eine Brosche oder von Star Trek Communicator-mäßiges Ding mit einer Kamera, was du durch die Gegend trägst, wer weiß. Eben, wie gesagt, die KI sieht, was du siehst, kann mit dir darüber sprechen, hat den Kontext, hat ein Verständnis.
Überleg mal, wenn du hast keine Ausbildung als Elektriker und wirst zu so einem Starkstrommast hingeschickt und musst da riesige Schalter umlegen und hast keine Ahnung von nix. Auf einmal wird's möglich, ja? Du setzt wahrscheinlich die Brille auf.
Das war eine gute Idee, ist ja.
Okay. Natürlich ist es keine gute Idee. aber ich sehe bald schon Hochtechnologie mit Draht- und Zangenlösungen aus Afrika kommen, weil auf einmal wirst du zum Superhuman damit und hast auf einmal ganz andere Fähigkeiten. Also wie gesagt, im beruflichen Bereich, im Lernkontext, ich will gar nicht wissen, wie geil man mit sowas lernen kann, also mega interessant. Dann bei den ganzen Tools, die vorgestellt wurden und die wir versuchen zusammenzutragen, mit nicht dem Anrecht auf Vollständigkeit.
Ja, bitte.
Ist mir besonders aufgefallen, Marina oder Marina ist auch so ein Projekt. Wir packen den Link auch mal in die Beschreibung. labs.google.com/Marina. Ich weiß nicht, wie man es in Englisch aussprechen sollte. Aber wir haben in den vorherigen Folgen ja auch schon von coolen Sachen gesprochen und einer dieser Sachen, die besonders herausragend waren, war eben Browser Use, also die Benutzung eines Agents, der dann auch in der Lage ist, einen Browser zu benutzen. Ob der bei dir auf dem Rechner ist oder in irgendeinem Linux gehosteten System irgendwo auf dem Server. Und habe ich wahrgenommen, ist da auch drin. Ne? Was bedeutet das für sowas wie Browser Use mutmaßlich nichts Gutes? Ja.
Ist natürlich super interessant. Google hat den Chrome-Browser, die kontrollieren den. Das ist ja auch gerade in den USA, wird auch gerade einen anderen Fall vor Gericht, wo Chrome aus Google ausgelöst werden soll, aus genau solchen Kontrollgründen. Aber klar, wenn der Chrome-Browser in Zukunft mit solchen Funktionen kommt und der Agent dort Tabs öffnen kann und Sachen für dich machen kann, natürlich sehr, sehr interessant. Die Beispiele, die gezeigt wurden, sind immer halt mehr so, bestell mir irgendwie ein Ticket für ein Sportevent oder sag mir Bescheid, wenn die Hose $10 weniger kostet. Wir sind natürlich mehr interessiert an Business Automatisierung, logischerweise.
Nee, du musst auch mal anders werden. Überleg doch mal, wo Google überall Wegelagerer sein kann. Ich habe das bei mir schon gemerkt, wenn ich hier beim Vibe-Coding bei der Google-Suche an Grenzen gestoßen bin, weil dann eben doch selbst über OpenAI-Funktion so etwas wie Google-Suche nicht so easy unrestriktiv möglich ist und auch nicht das Klicken auf Seiten und so weiter. Der Workaround war übrigens DuckDuckGo zu benutzen, ja, also die Suchmaschine, die nichts aufzeichnet und demzufolge auch erlaubt wohl, dass Bots da benutzt werden. Aber überleg mal, genau da ist schon mal Schiene Nummer 1. Dann gibt's das Google Capture. Ja, wenn du nur wenn du deine Agents hast und die sollen irgendetwas machen, ich wette, es gibt irgendwann den Modus, wo du sagst, okay, ja klar, sollen meine Agents auch Formulare ausfüllen, sonst ist der ganze Witz ja weg. Genau, das sind ja auch die Sachen, die tendenziell Webseiten serverseitig versucht werden zu verhindern. Du willst ja eben nicht, dass irgendwelche Bots deine Formulare ausfüllen und so weiter. Und also wie gesagt, Google hat einen Datenvorsprung, Google hat Wegelagererfunktion und Geld und die richtigen Entwickler, um da rauszuhauen. Also ich bin beeindruckt.
Vielleicht können wir an der Stelle vorschieben, auch wenn es in der Liste später kommt, das Thema AI Overviews, gleiches Thema im Prinzip. Also in Google selber, das klassische Googlen wird ergänzt noch viel stärker als jetzt ohnehin schon um einen AI-Modus. Hat natürlich auch wieder viele Folgen. Eine Folge ist, es gibt weniger Gründe für die Leute durchzuklicken auf das eigentliche ins Web, was natürlich für Google immer so die Gratwanderung ist, logischerweise schon immer, weil die ja davon letzten Endes dann doch wieder leben, aber auf anderer Seite mehr Content liefern wollen. Die Funktion ist jetzt wohl in den USA auch schon scharf geschaltet, also dass du in festen AI-Modus noch in deinem Google hast, der zum Beispiel dann auch deinen Kontext kennen kann und der aber trotzdem noch die klassischen Links beinhaltet. Da sieht man halt das Problem von Google ein bisschen. Die haben immer die Gratwanderung. Die müssen ihren bestehenden Kram, mit dem sie ihre Kohle machen, irgendwie rüber retten und dann trotzdem was Neues machen, wo natürlich dann ChatGPT sagt, wir brauchen doch keine Liste mit zehn blauen Links. Wir geben einfach die Antwort.
Ich habe von Jerry V einen lustigen Satz gehört. Er sagte, irgendwann in ein paar Jahren, dann werden wir an Google denken wie an die gelben Seiten. Also die klassische Websuche zumindest, ja. So das war früher mal. Ich frage mich bei sowas, wo besteht der Anreiz, noch Webseiten zu machen?
Genau, also das ist ja der Punkt.
Ja, also das.
Also vor allem Content-Webseiten. Also das war ja mal eine Zeit lang, war das Web, dass du hast gab's Magazine, es gab Blogs, ist ja alles inzwischen irgendwie oldschool, aber da ist natürlich sehr viel hochwertiger Content entstanden, mit der Hoffnung, Google liest mich aus, das ganze SEO-Thema hängt da dran und Leute kommen auf meine Website. Je weniger Google diese Funktion hat, desto schwieriger ist überhaupt das ganze Web generell, was wir haben als Plattform noch irgendwie zu tragen letzten Endes.
Also wenn Google dahin will, wo Perplexity hin will, dann kann man sich das mal anschauen, weil das ist eigentlich ziemlich geschickt vermischt mit einer Google, ja, wie gesagt, einem AI-Ergebnis, ein paar Webseiten-Links und Ads. Also diese Mischung ist, das wird das wahrscheinlich sein. Ne? Also
AI wahrscheinlich.
Ja. So, was haben wir noch? Wir haben noch mehr.
Wir haben Video und Bild. Ich weiß da die neueste Version von Veo, was die Video-Erstellungssoftware ist und Imagen, was die Bildgenerierungssoftware ist. Also bei Veo, was gibt's da Neues?
Also wie gesagt, ich bin bei Video und Google nicht stark unterwegs gewesen. Das hat auch was damit zu tun, so wie hart findet es den Eintritt in meinen Alltag, und ich mache halt relativ wenig AI-Video. Ja. Wir hatten uns das von, wie hieß das, Sora von ChatGPT und so hatten wir uns ja mal angeschaut.
Und, also ich fand Veo mit am eindrucksvollsten, ehrlich gesagt. Okay. Vielleicht kann ich dazu ein bisschen was sagen. Gerne. Weil der eine entscheidende Punkt ist, es gibt Videoschnipsel, aber jetzt auch mit Ton. Inklusive auch Audio, inklusive auch Dialog, inklusive Umgebungsgeräusche, also richtige Szenen. Natürlich die Beispiele, die sie zeigen, ist immer die Frage, wie realistisch ist das Ganze. Aber da war der Sprung für mich mit am größten, weil, wie du gesagt hast, in der Vergangenheit das ganze Videozeug, was da rauskommt, das haben wir einmal uns alle kurz angeschaut und fanden es witzig und dann haben wir es wieder verworfen, weil es uns nichts bringt, oder? So war einfach bisher, glaube ich, der Stand.
Wie lange sind denn die Videos, die man da machen kann?
Also das ist ja auch jetzt mal so. Pass auf, das Coole ist, also wir haben Veo, was wie gehabt diese Schnipsel macht, aber das andere Ding, was sie gezeigt haben, ist Flow. Und Flow ist das eigentlich Spannende. Das ist eine Videoschnittsoftware für KI-Videos, wo du dann so ein Schnipsel rein drin hast und dann kannst du sagen, jetzt machen wir den nächsten Schnipsel und der Schnipsel hat den Kontext von dem Schnipsel davor. Also du kannst dann richtige, also in der Demo, wie gesagt, wahrscheinlich alles nur frühe Alpha, aber du kannst in der Demo, haben sie gezeigt, okay, jetzt fährt der Typ durch die Wüste und dann springt er mit dem Auto in die Luft und jetzt machst du hier einen Cut und jetzt sagst du, nee, hier bitte, weiß ich nicht, flieg nach oben oder flieg nach unten. Und diese Kombination aus Videoschnittsoftware, wie wir sie ein Stück weit kennen, also Schnipsel, 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 aber dann kannst du sagen, füll diese Lücke hier mit der KI oder mach jetzt hier weiter in dem Kontext, mach da eben genau dann, schließ diese Lücke, dass du nicht mehr nur diese 30 Sekunden Dinger hast, die halt irgendwie relativ sinnfrei sind. Also da finde ich super spannend, ist, glaube ich, im Moment nur verfügbar in der super hochpreisigen Variante, die es in den USA gibt. Kann man nachher noch ganz kurz dazu kommen, nämlich in der Ultra-Version von Gemini.
Ja. Thema Music AI Sandbox, hast du da einen Blick drauf geworfen?
Nicht wirklich, außer dass sie diese Lyria gezeigt haben. Also das ist ein Modell, was Musik generiert, also Orchestermusik beispielsweise, die man dann auch wieder unter diese besagten Videos drunter legen könnte. Auch das habe ich mehr oder weniger als cool, aber ja, vielleicht Spielerei ist ein bisschen fies, aber es ist interessant, sagen wir mal, verbucht und nicht viel mehr aktuell.
Bei dem Thema Integration in die Google-Produkte, da war das ja so, dass man gesehen hat, so hey, auf einmal ist hier ein Gemini-Feld in Google Drive oder in Gmail sehe ich auf einmal irgendwie ein Feld, was so ein bisschen was machen kann. Leider bin ich noch nicht eingetaucht, weil es war ja neu. Dann hat man es einmal probiert oder zweimal und es bringt nichts. Ja? Also das war der Standpunkt von vor kurzem. Und ich glaube, das ist hier auch, wir haben noch nicht ganz mit aufgenommen. Ich glaube, da gibt es auch enorme Verbesserungen, was eben die Nutzung innerhalb der bestehenden Tools angeht, oder?
Sie haben eine Sache gezeigt, die ein Thema von uns wieder aufgreift. Wir hatten das Thema Gmail, Gemini ja mal. Und was Sie gezeigt haben als Beispiel ist halt, dass du in Gmail E-Mails beantworten kannst und du gibst halt Google Zugang zu allen deinen E-Mails, zu allen deinen Urlaubsfotos, zu allem, was es gibt. Klar. Und wenn dann irgendwie, natürlich, und wenn dein Kumpel dich fragt, wie war es denn bei deinem Urlaub so und so, dann kannst du, schreibt Gmail dir eine Antwort, E-Mail mit dem Wissen, was du in dem Urlaub gemacht hast.
Noch ein paar Fotos das wollen, dazu.
Weiß ich nicht. Aber da geht die Reise natürlich hin. An der Stelle übrigens habe ich auch ein bisschen so gedacht, dass Apple da ein bisschen Fakt ist, weil die ganzen Integrationen in die Plattform selber sind natürlich super, super interessant. Und ja, wie wir es schon mehrfach angesprochen hatten, Apple ist nicht auf dem Stand und möchte solche Sachen machen, aber hat halt nicht diese AI-Fähigkeiten, wie sie Google hier offensichtlich hat. Und Google integriert das halt jetzt erstmal in Gmail, in Workspace, aber die Idee ist im Prinzip, alle deine Daten können ausgelesen werden und genutzt werden für genau solche Sachen.
Das war genau das, was ich auch vernommen habe, dass die auch quasi gesagt haben, hey, vorher war Texterstellung so ein bisschen lame und nun haben wir den gesamten Kontext da. Ich frage mich, zu was das irgendwann führt. Das führt irgendwann dazu, dass unsere beiden KI-Agenten
eine
voll lange Unterhaltung geführt
Wichtig
haben.
Wichtig ist dann, dass du noch die KI erst eine Zusammenfassung dir schickt. Die brauchst du halt dann noch.
Genau. Aber da kommt man irgendwann drüber hinweg, da ist man auch ein Auswertungsagent da. Da muss ich mich wirklich damit befassen.
Nein.
Also, da gibt's witzige Kombinationen. So einen kleinen Gedanken, den ich mal gehabt habe. Dieses Thema KI, Telefonie, ist ja etwas, was auch gerade aufpoppt. Gefühlt will irgendwie jeder da ein Startup von machen. Und das ist auch eine Sache, die irgendwie den Einstieg finden wird in unseren Alltag. Aber man hat immer so rechtliche Bedenken. Also ich hätte total rechtliche Bedenken, wenn ich das Ding so loslassen würde und man würde es nicht sagen.
Wir sind natürlich auch in Europa. Leute, in Deutschland ist nochmal eine andere Situation als in den USA, aber gerade solchen Themen logischerweise.
Die Frage ist, also ich habe gehört von jemandem, der gehört hat, der sagt, dass das
ein Moment wollte der was verkaufen? Nicht so ist. Warte mal, ist Teil von einem Pitch?
Genau. Zufällig auch mit einem Anbieter.
Und er hat gesagt, dass seine Software nicht illegal ist. War das der Teil von dem Pitch?
Der Teil, ich glaube, genau der Teil war das. Aber ich hatte so einen anderen Gedanken, so mal ganz kurz, so, wo das vielleicht so ein kleiner Hack wäre. Man ist ein Softwareanbieter aus Deutschland und man lässt die AI in den USA anrufen mit einem deutschen Akzent. Und sobald man am Gatekeeper vorbei ist und wirklich durchgeschaltet ist, erst dann schaltet man zu sich rüber. Ich wette, das werden Leute machen. Ich bin mir relativ sicher. So, wir haben hier noch was. Notebook LM mit Audio-Unterstützung.
Genau, das ist ja quasi so ein bisschen ein Nebenthema Notebook LM, was immer tiefer auch integriert wird in das andere Ding. Super spannend. Wir hatten, glaube ich, das Thema mit diesen Podcasts, die generiert werden zu jedem Thema. Da geht es jetzt noch so weit, dass man, glaube ich, dann auch mit diesen Podcast-Hosts, die quasi Inhalte wiedergeben, sprechen kann im nächsten Step. Und wie gesagt, wird auch noch tiefer in den anderen Kram mit rein integriert, ist ja diese Plattform, wo du deine ganzen Inhalte reinladen kannst und auswerten kannst. Podcast ist nur das Spielding. Du kannst aus deinen Inhalten in Zukunft Webinhalte natürlich machen. Du kannst PDFs, du kannst Grafiken draus machen und so weiter und so fort.
Dann Einfluss in Android. Das ist aber ja fast eine klare Geschichte, dass die Sachen dorthin auch übertragen werden, wo man natürlich schon seine Infrastruktur hat. Und Trillium. Ey, ich muss mich hier wirklich entschuldigen. Bei so vielen Infos, es ist gut, dass Heiko und ich das zusammen machen, der hier bei einigen Sachen noch mehr Infos reingeholt hat.
Aber Trillium habe ich gar nichts. Okay. Hast du was dazu, oder?
Nein, habe ich gar nichts. Neue, leistungsfähigere und effizientere Prozessoren. das ist GPU-Projekt.
Das ist glaube ich, ihre Chips, genau.
Genau. Ja. Die Chips wird es auch bald neue geben. Ich glaube, sind auch riesige Verkaufszahlen angesagt. Dann haben wir das Thema Pricing, ja? Ab jetzt sehen wir, dass sie nun mal bald auch was kosten wird. Also
genau, es wurde eine neue Preisstufe vorgestellt, $250 im Monat, also über dem größeren Paket von ChatGPT, was ich auch eine Ansage finde irgendwie, nach dem Motto, wir sind mehr wert, finde ich interessanter, als hätten sie ein bisschen weniger gemacht als ChatGPT. Das Ultra-Paket hat von all diesen Dingen, die wir bisher genannt haben, immer die beste, neueste Version mit drin. Teilweise auch dann Alpha-Versionen von Tools, die es nicht gibt in den anderen Paketen. Sonst gibt es das Pro-Paket, glaube ich. Das kostet $20 im Monat, also Pricing, ähnlich wie bei ChatGPT. Und wie du eben gesagt hast, viele Dinge sind über Google, den Umweg Google Workspace, auch sowieso verfügbar für die Workspace-User, wie ich ja auch einer bin beispielsweise.
Ich fand den Bonus als vorletzten Punkt in der Preisliste witzig. YouTube Premium mit dabei. Also ey, hier hast du Angestellter die Chance,
endlich YouTube
Premium Account von deinem Arbeitgeber bezahlen zu lassen.
Also wenn es im Paket für $20 drin wäre, würde ich sofort zuschlagen, weil das kostet da glaube ich $10-$15.
Ja, ich zahle das schrecklicherweise.
Ich zahle das auch, also das ist ein Must tatsächlich. tatsächlich.
Ja, nicht aushalten ohne, wenn man sich dann gewöhnt hat. Ja, in diesem Sinne, das war Folge 16.
Ja.
Ja. Vielen Dank für die Teilnahme. Bitte ein Like hinterlassen und abonnieren natürlich. Und dann freuen wir uns, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.
Bis dahin. Ciao, ciao.